ARD Sounds.
Was mich wirklich ärgerlich macht, ist, dass wir aus der Pandemie rausgegangen sind und die Botschaft an Kinder und Jugendliche gesendet haben. Wir haben verstanden, dass wir euch da vergessen haben und dass wir das wieder gut machen müssen. Aber daraus ist im Prinzip nichts entstanden. Thema Angststörungen. Einer der stärksten Faktoren ist das kindliche Temperament. Armut ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der aus meiner Sicht im öffentlichen Diskurs, und das finde ich eigentlich den großen Skandal, so viel zu wenig adressiert wird. Es ist nicht so, dass eine sich deutlich verschlechternde psychische Gesundheit in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen, dass das klar auf Social Media, digitale Medien zurückzuführen ist.
Alles sind immer nur am Handy, keiner klettert mehr auf einen Baum und sowieso ist ja eine komplette Generation verloren. Denn Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht es psychisch so schlecht wie nie und es wird immer schlimmer. Den Eindruck jedenfalls könnte man kriegen, wenn man die Schlagzeilen verfolgt und wenn man manchen Erwachsenen zuhört, die sich über Kinder unterhalten. Diese Sorge, die beeinflusst ja auch den politischen Diskurs, zum Beispiel dann, wenn Parteien oder Politiker ein Smartphone-Verbot fordern. Deswegen wollen wir heute mal eine Bestandsaufnahme machen. Und so viel kann ich schon verraten, unser Gesprächspartner wird ein paar Dinge sagen, die ihr so vielleicht noch nicht so oft gehört habt. Ihr hört Synapsen, den Podcast über Wissenschaft und Gesundheit, in dem es ein bisschen mehr in die Tiefe geht, als ihr das vielleicht von anderen Podcasts kennt. Und vor allem, das ist uns wichtig, wir lassen Raum für Zweifel, Unwägbarkeiten und Grautöne. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info für die ARD und neue Folgen, die gibt es alle zwei Wochen freitags in ARD Sounds und überall da, wo ihr sonst so Podcasts hört. Ich bin Melanie Stinn und wir melden uns heute mit einer Sonderfolge aus der Sommerpause zurück. Weil es in dieser Folge um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gehen soll, spreche ich mit Julian Schmitz. Der ist Professor für klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Leipzig und leitet dort die psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche. Wir wollen klären, wie es wirklich steht um Kinder und Jugendliche, was tatsächlich einen Einfluss auf ihre psychische Gesundheit hat und was passieren müsste, damit die, die Hilfe brauchen, auch tatsächlich welche bekommen. Herr Schmitz, Sie forschen und lehren mit dem Fokus psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Sie sind aber von Haus aus Psychotherapeut, kommen also aus der Praxis. Sind Sie tatsächlich noch in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen?
Ja, unbedingt. Also mein Herz schlägt auch ganz, ganz stark in der praktischen Arbeit. Das ist auch ja das, was wo ich herkomme, was mich motiviert hat, in das Feld zu gehen. Und ich habe selbst auch Kinder und Jugendliche, Patientinnen und Patienten, mit denen ich arbeite. Natürlich nicht mehr so viel wie früher, aber jede Woche auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist, auch für die Forschungsfragen, dass viele Ideen, die wir dann hinterher in Wissenschaftsstudien umsetzen, auch aus der konkreten Arbeit, aus dem konkreten Kontakt kommen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und das werde ich immer beibehalten auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie ja also die Berührungspunkte direkt, weil Sie sehen die Kinder und Jugendlichen nach wie vor in Ihrer Arbeit und Sie haben aber auch gesagt, Sie gucken sich auch auf der Metaebene an, wie geht's eigentlich Kindern und Jugendlichen weltweit in Deutschland. Wir gucken ja heute vor allem auf Deutschland und wenn man jetzt so eine Bestandsaufnahme mal machen würde, wie geht's denen denn aktuell?
Ja, ist eine wichtige Frage und es ist eine Frage, was ich sehr positiv finde, die politisch, medial, gesellschaftlich mehr in den Fokus gerückt ist. Das war lange nicht der Fall. Und das, was man eben ja jetzt auch merkt, also beispielsweise, dass es dieses Jahr eine große Spiegeltitelgeschichte gab, Generationenkrise, dass das weiter auch im Fokus ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil man schon sieht, dass viele Kinder und Jugendliche weiterhin auch aus der Pandemie daraus bedingt psychisch belastet sind und dass wir aber eben diesen doch auch sehr, sehr schwierigen Zustand in der Versorgung, der vorher nicht so angeschaut wurde, dass der jetzt endlich auch in den Fokus kommt. Das ist gut.
Also ein Thema, das die Gesellschaft umtreibt. Was sind denn jetzt so ganz konkrete Zahlen?
Also wenn wir uns Zahlen anschauen, beispielsweise aus dem Deutschen Schulbarometer, da haben wir 2024, 2025 repräsentativ deutschlandweit Daten von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren erfasst und haben dann befragt, wie es den Kindern geht psychisch. Und man kann es im zeitlichen Verlauf sich anschauen. Also da sehen wir insgesamt einen deutlichen Anstieg. Also wir hatten vor der Pandemie so 17-18% aller Minderjährigen, die sich als psychisch erhöht belastet beschrieben haben, noch nicht klinisch bedeutsam, sondern dass sie sagen, sie haben etwas mehr Belastung. 17-18%, und das ist in unserer Erhebung letztes Jahr, haben wir gesehen, das ist bis auf 24-25% hochgegangen. Also das ist schon ein bedeutsamer Anstieg.
Ja, das ist ja eine wichtige Unterscheidung, die oft unter den Tisch fällt, nämlich die Frage, ob sich jetzt jemand als psychisch erhöht belastet beschreibt oder tatsächlich auch im engeren Sinne eine psychische Erkrankung hat. Wie hoch ist denn jetzt der Anteil derer, die, wie Sie sagen, klinisch belastet sind?
Wenn wir uns jetzt die Gruppe der Kinder und Jugendlichen anschauen, wo wir sagen, die beschreiben sich so belastet, wie wir das bei ausgeprägten psychischen Störungen wie Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, ADHS typischerweise sehen, dann ist die Zahl geringer, dann liegt die bei mittlerweile etwa bei 15%. Das ist auch ein leichter Anstieg in den letzten Jahren. Das passt auch ganz gut zu Daten, die die DAK, die Deutsche Krankenkasse, aktuell veröffentlicht hat, die in ihren Analysen auch zeigen können, dass wir in den letzten 4-5 Jahren einen Anstieg von diagnostizierten Angststörungen und Depressionen etwa so im Bereich von 20-30% haben. Also wir sehen auf jeden Fall hier diesen Anstieg.
Genau, und dieser Anstieg, der wird ja auch medial besprochen. Und Sie haben schon gesagt, das hat Vorteile, ja, weil das Thema eben entsprechend die Aufmerksamkeit bekommt. Aber kann man denn bei diesen Zahlen tatsächlich davon sprechen, dass eine ganze Generation verloren oder psychisch belastet wäre?
Womit ich immer ein Stück weit fremdel, ist dann, wenn es solche, ich habe es vorhin angesprochen, solche Titel gibt, Generation Krise, weil wenn wir uns das Ganze anschauen, ja, wie viele Kinder und Jugendliche betrifft das, dann haben wir 15%, die sich aktuell als bedeutsam psychisch belastet beschreiben. Aber wir haben auf der anderen Seite damit auch 85% der Kinder und Jugendlichen, die sich von ihrer Selbstbeschreibung als psychisch gesund beschreiben. Und das, finde ich, ist immer wichtig. Also ja, psychische Gesundheit, psychische Belastung ist ein wichtiges Thema. Psychische Gesundheit ist auch über das Kindes- und Jugendalter hinaus ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema, an das wir ran müssen. Aber es ist nicht so, dass wir eine Generation haben, die psychisch krank ist oder psychisch massivst belastet. Das ist eine Gruppe, um die müssen wir uns kümmern. Wir müssen psychische Gesundheit stärker adressieren, gerade im Kindes- und Jugendalter. Aber wir haben eben nicht eine psychisch kranke Generation. Und das ist auch wichtig, weil sonst die Gefahr ist, dass da auch ein Narrativ entsteht, was auch an junge Menschen zurückgespiegelt wird natürlich.
Dass man sich kränker fühlt quasi, als man ist, weil das, ja, was Narrativ ist und irgendwie die Rollenzuschreibung sozusagen ist.
Ja, genau. Oder man sich ja dann vielleicht auch wundert, dass man sagt, ich fühle mich eigentlich gar nicht psychisch belastet, aber ich lese überall, dass es uns ja allen schlecht geht. Was stimmt denn nicht mit mir? Und dann denke ich vielleicht nochmal drüber nach. Auch das kennt man als Mechanismus. Wenn man rückgemeldet wird, dass man eigentlich psychisch belastet sein müsste, dann wird man sensibler für potenzielle, weiß ich nicht, negative Gedanken oder kramt nochmal irgendwo nach. Und das ist dann auch nicht gut. Von daher finde ich, das brauchen wir auf jeden Fall einen differenzierten Blick. Was aber, wie gesagt, das ist mir auch wichtig, nicht bedeuten soll, dass das ein Thema wäre, was wir nicht ernst nehmen müssen. Ich glaube, es ist eines der Themen, die wir für die Zukunft der Gesellschaft und für Kinder und Jugendliche auch adressieren müssen.
Mhm. Genau, also die Zahlen zeigen das ja, es gibt eine Zunahme, auch wenn es jetzt, wenn man nicht so alarmistisch sein muss, dass man eine ganze Generation verteufelt, aber es gibt eben Probleme, die sich nicht von der Hand weisen lassen und es gibt auch Zuwächse bei den entscheidenden Erkrankungen. Ja. Man ist ja dann schnell auch dabei, die Ursachen zu diskutieren. Auf der anderen Seite gibt es ja schnell auch den Ruf nach einfachen Lösungen und viel wird gesprochen über den Einfluss von Smartphones, von Social Media. Inwiefern können Sie das denn mit Blick auf die Forschung vor allem belegen, dass das einen signifikanten Einfluss hat?
Ja, es ist ein spannendes Thema und es ist auch ein Thema, was man wieder differenziert betrachten muss. Es gibt mittlerweile sehr gute Analysen, die sich das international anschauen. Es ist kürzlich eine Meta-Analyse rausgekommen, die sich insgesamt 153 längsten Studien angeschaut hatte. In JAMA Pediatrics ist die erschienen. Über 18.000 Kinder und Jugendliche hat sich unter anderem auch den Einfluss von Social Media auf verschiedene Faktoren wie Depressivität, aber auch Schulleistungen angeschaut. Und ein Ergebnis ist, diese Meta-Analyse, die ja dann über viele Studien das zusammenfasst, findet grundsätzlich Einflüsse. Aber auch das, und das ist sehr konsistent mit vielen Einzelstudien, die wir sehen, dieser Einfluss ist sehr, sehr klein. Es ist nicht so, dass wir eine sich deutlich verschlechternde psychische Gesundheit in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen, dass das klar auf Social Media, digitale Medien zurückzuführen ist. Und das passt auch sehr gut dazu, wenn wir uns Studien anschauen, die sich nicht nur den einfachen Zusammenhang anschauen, sondern auch ein Stück weit differenzierter schauen, was für Nutzungsverhalten Kinder und Jugendliche zeigen und wie das dann auch mit psychischer Gesundheit zusammenhängt.
Also das heißt, dass man einfach in Betracht zieht und auch ja dem Raum gibt, dass eben die Nutzung total verschieden ist. Also dass man nicht sagen kann irgendwie, man nimmt zum Beispiel Bildschirmzeiten als Faktor und erklärt dann sozusagen alle Kausalitäten anhand von den Bildschirmzeiten, sondern dass man einfach ganz gezielt guckt, was genau machen die da eigentlich, wenn sie am Smartphone sind.
Genau, also die Bildschirmzeit an sich spielt schon eine Rolle in dem Sinne, wenn es extrem exzessiv ist, also wenn es viele, viele Stunden am Tag sind, wenn es dann auch in die Nacht hineingeht, wenn der Schlaf leidet, wenn typische altersangemessene und wichtige Aktivitäten auch in die Schule gehen, sich mit Freunden treffen, wenn das darunter sehr, sehr stark leidet, dann ist ein sehr exzessiver digitaler Gebrauch, dann ist das schädlich.
Was wäre denn so ein Standardgebrauch? Also was genau wären jetzt Bildschirmzeiten, wo man sagen könnte, die sind im Prinzip normal oder eben können auch unproblematisch sein?
Das mag jetzt erstmal erschrecken, in dem typischen Ausmaß im Jugendalter 4 bis 5 Stunden Bildschirmzeit, das mag jetzt erstmal viel klingen, aber wenn man sich überlegt, das ist im Jugendalter mittlerweile das Hauptmedium zur sozialen Vernetzung, es ist auch das Medium, um ja den Stundenplan in der Schule zu verfolgen, Nachrichten zu schreiben, mit anderen zu kommunizieren, da kommt da einfach sehr, sehr schnell diese Bildschirmzeit, kommt da zustande. Und das, was man in Studien sieht, dass gerade Kinder und Jugendliche, die vor allen Dingen Jugendliche, die dann auch ihr Smartphone dazu benutzen, um sich sozial zu vernetzen, also mit anderen zu kommunizieren, aktiv zu sein, also einen aktiven Kontakt zu sein, dass hier soziale Medien und Bildschirmzeit eher auch mit positivem Wohlbefinden assoziiert ist, dass es also diesen Jugendlichen besser geht. Das heißt, es ist eben auch sehr wichtig zu verstehen, das ist ein zentrales Medium von Jugendkommunikation, von Jugendkultur und bedeutet auch, ab einem bestimmten Alter, 13, 14, gehört es auch zur sozialen Teilhabe in der gleichaltrigen Gruppe hinzu.
Das ist für manche tatsächlich wahrscheinlich überraschend, diese Zahl 4 bis 5 Stunden. Und es kommt eben darauf an, was genau am Bildschirm gemacht wird. Aber Sie haben ja gesagt, eingangs unabhängig davon, wie man das jetzt genau bewertet mit der Bildschirmzeit und auch wie viele Stunden es dann tatsächlich sind, der Einfluss, den das alles, also die Zeit am Bildschirm tatsächlich hat auf die psychische Gesundheit insgesamt, der ist gar nicht mal so groß, jedenfalls wenn man so auf einer Metaebene drauf guckt. Also wird diese Baustelle Bildschirmzeit, wird die eigentlich oft überschätzt, wenn man jetzt über psychische Gesundheit bei Kindern redet?
Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, Ihr Sohn oder Ihre Tochter, würde ich schon sagen, der digitale Raum, soziale Medien, aber auch Gaming kann grundsätzlich ein Gefahrenraum sein. Das bedeutet, man muss als Eltern, und das ist natürlich auch etwas, was wir in der Psychotherapie machen, man muss Eltern mit ins Boot holen, dass sie ihre Kinder im digitalen Raum angemessen begleiten, sie schützen und dass auch Kompetenzen aufgebaut werden.
Es wird ja eben viel diskutiert über Social-Media-Verbote, Handy-Verbote an Schulen, um Kinder und Jugendliche sozusagen davon abzuhalten oder teilweise auch gänzlich auszuschließen. Deckt sich das in Ihrer Wahrnehmung mit dem, was eben an wissenschaftlicher Evidenz da ist für solche Vorschläge?
Also es greift ja erstmal auf, dass man Kinder und Jugendliche im digitalen Raum schützen muss und dass es auch grundsätzlich negative Einflüsse geben kann. Also von daher, das aufzugreifen als Thema ist aus meiner Sicht relevant und es ist auch aus meiner Sicht wichtig und richtig, dass man darüber spricht, ab welchem Alter sollte man Kinder in einen solchen digitalen Raum auch Zugang geben. Da finde ich es auf jeden Fall richtig, dass man sich von gesetzgeberischer Seite dazu Gedanken macht, was eben daraus ein Stück weit problematisch ist, dass aus solchen Gesetzesinitiativen und wenn wir uns anschauen, Länder, die das eingeführt haben in Australien beispielsweise, dass diese reinen Verbote offensichtlich sehr, sehr schlecht funktionieren, dass wir 80% der minderjährigen NutzerInnen haben, die sagen, sie nutzen das weiter. Und das Problem, was daraus entstehen kann, dass man sagt, ja, wir haben jetzt eine Altersgrenze definiert, Und damit ist das Problem doch jetzt eigentlich gegessen und dann passiert einfach nichts mehr. Und das, was aus meiner Sicht schon ein wichtiges Thema ist, wie auch Plattformen gestaltet sind und dass eben nicht eine Altersgrenze ein Feigenblatt auch für Konzerne sein kann, wie beispielsweise Meta oder andere Anbieter, dass sie ihre Plattform auch, indem sie ja gegen den Digital Service Act verstoßen, dass sie diese nicht mehr anpassen müssen. Das betrifft auch Erwachsene. Also ich finde es schon richtig, dass man sich darüber Gedanken macht, auch als Gesetzgeber Orientierung gibt, aber es darf eben nicht ein Feigenblatt sein oder auch eine Ausrede, dass man dann Dinge wie zum Beispiel Medienbildung in den Schulen nicht mehr mitdenkt.
Ja, jetzt sagen ja Kritiker und Kritikerinnen oft, okay, der Digital Services Act ist irgendwie so ein bisschen so ein zahnloser Tiger und wir kommen da auf europäischer Ebene eben nicht weit genug, um so Konzerne wie Meta wirklich dazu zu zwingen, die Plattform zu regulieren. Und deswegen sollte man doch jetzt im Sinne des Vorsichtsprinzips handeln und eben ja mit Verboten arbeiten, um ja da auf diese Art und Weise Schaden abzuwenden. Was halten Sie denn von so einer Argumentation?
Ja, ich finde es relativ schwach, weil wir eigentlich sagen, das Problem liegt irgendwo anders. Also wir haben ein Problem mit Inhalten, mit Plattformgestaltung, die darauf ausgelegt ist, süchtig zu machen, weil wir Inhalte haben, Hass, Gewalt, Missbrauch, die ja nicht nur eine Gefahr ist für Kinder unter 14, sondern natürlich auch negative Auswirkungen hat für die es denn hinterher nicht verboten ist, für die es also dann zugelassen ist und auch übrigens für uns Erwachsene, ja. Und das bedeutet aus meiner Sicht, das kann nicht eben die Lösung sein, dass wir sagen, ja, wir müssen da aufgeben, sondern wir müssen im Prinzip an diese Plattformlogik, an die Plattformen ran. Von daher finde ich das sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht schon, wie ich es vorhin auch gesagt habe, schon ein valider Punkt und dass wir auch darüber sprechen, ab wann Kinder einfach in diese Räume gehen sollten oder dass wir auch über die Gefahren sprechen. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall an die Plattform ran.
Ja, es sind ja viele in dieser Diskussion engagiert, wenn es um diese Frage geht, ne, Verbot ja oder nein oder wie kann man Kinder und Jugendliche davon abhalten. Zum Teil auch, weil international das ja auch, ja, da gibt es ja nicht unbedingt so einen Konsens, ne, welchen Einfluss hat das überhaupt Social Media? Also wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass sozusagen die Effektstärke gar nicht so riesig ist, wenn man sich so Metastudien anschaut. Das teilen aber ja nicht alle, also zum Beispiel Jonathan Haidt mit Generation Angst ist ja so ein prominentes Beispiel, der eben sehr, sehr alarmistisch, kann man schon fast sagen, darauf hinweist, was für einen massiven Einfluss Social Media hat. Es gibt aber auch andere, die vielleicht jetzt gar nicht so sehr in dem Feld forschen, in dem Sie zum Beispiel forschen, die aber sehr meinungsstark sind und auch auf sozialen Medien, Sie sind ja selber auf LinkedIn auch viel aktiv, die sich da einbringen und solche Forderungen stellen. Nervt Sie das manchmal?
Das ist eine gute Frage, ob mich das nervt. Also ich sehe meine Rolle darin als Wissenschaftler, dann meine Perspektive reinzubringen und es zu versuchen, differenzierter darzustellen und eben das, was ich gerade auch gesagt habe, sowohl Chancen, Risiken als auch diesen begrenzten Einfluss mit reinzubringen. Das, was ich schon dann wahrnehme, dass im öffentlichen Diskurs Personen wie Jonathan Haidt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch von politischer Ebene, beispielsweise in Frankreich von Macron, der ihn sich ja sehr eng auch mit ihm ausgetauscht hat und dann auch das Social-Media-Verbot in Frankreich auf den Weg gebracht hat, was jetzt wieder gekippt wurde, weil eben das dagegen verstößt, dass Jugendliche auch ein Recht haben auf Teilhabe. Ich erlebe das so, dass es wichtig ist, da auch eine differenzierte Perspektive reinzubringen. Und ich habe mich sehr gefreut über die Ergebnisse oder ich war sehr positiv angetan von den Ergebnissen der Expertenkommission des Bundesfamilien- und Bildungsministeriums, was aus meiner Sicht genau das geschafft hat, eine differenzierte Perspektive auf das Thema einzubringen. Und ich erlebe es so, dass wir eigentlich in diesem Diskurs einen Verlauf haben. Wir hatten eine sehr, sehr starke Welle von Alarmismus und dann auch politischem Aktionismus und das, was jetzt ein Stück weit entsteht, dass auch die politischen Lösungen hinterfragt werden, weil man eben sieht, reine Verbote funktionieren nicht gut und dass gerade auch die interdisziplinär besetzten ExpertInnengruppen zu sehr differenzierten Einschätzungen kommen, die in vielen Punkten ich mich sehr gut dem anschließen kann, die eben sagen, ja, es gibt negative Effekte, es gibt Gefahren. Im Allgemeinen sind die Effekte klein, aber es gibt Risikokonstellationen. Und es ist eben nicht nur wichtig, Kinder und Jugendliche zu schützen, sondern worüber wir auch gesprochen haben, es ist Jugendkultur, es ist digitale Teilhabe, bedeutet auch soziale Teilhabe. Und das bedeutet, dass wir das auch berücksichtigen müssen. Da sehe ich, dass der Diskurs ja, differenzierter wird. Und klar, es gibt immer Menschen, es gab es schon immer, es wird es immer geben, die Alarmismus auch nutzen, um sich selbst zu positionieren, Aufmerksamkeit zu bekommen, auch aus wirtschaftlichen Interessen. Es verkauft sich einfach immer gut, gerade bei Kindern und Jugendlichen, wenn man Alarmismus ist, immer auch etwas, was Bücher verkauft.
Ja klar, es gibt natürlich auch eine große Unsicherheit unter Eltern oder auch ja, Leuten, die mit Kindern zu tun haben im weitesten Sinne. Das heißt, der Bedarf nach klaren Anweisungen oder nach irgendeinem Regelwerk, wie man es selber machen kann, der ist natürlich riesengroß. So, ne?
Ja, genau.
Ja, okay, aber das heißt, insgesamt ist die Diskussion hoffentlich auf einem ganz guten Weg und der Weg wäre dann auch in dem Sinne gut, wenn es eben bessere Plattformen gäbe, die eben sicherer sind für Kinder und Jugendliche. Nichtsdestotrotz muss natürlich auf der anderen Seite, das haben Sie auch schon angesprochen, dafür gesorgt werden, dass die fit sind im Umgang damit, dass es entsprechend an den Schulen eine Rolle spielt, also Medienerziehung ein Fach ist, was eben ernst genommen wird und was auch budgetär wahrscheinlich entsprechend ausgestattet wird. Es gibt aber auch sozusagen unabhängig davon, es gibt sozusagen vulnerable Gruppen oder es gibt auch bestimmte Nutzungssituationen, die eine besondere Gefahr darstellen. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, was Sie damit gemeint haben.
Ja, also das betrifft Kinder und Jugendliche, die schon psychisch belastet sind, die depressiv sind, unter psychischen Störungen leiden. Auch für die können gerade auch so algorithmengesteuerte Feeds, die dann auch Stimmung aufgreifen, auch bestimmte Themen aufgreifen und dann auch Kinder und Jugendliche in so bestimmte Bubbles ziehen, die dann diese Themen wie zum Beispiel Selbstverletzung oder auch das Thema Körperbild, Körpergewicht, Selbstoptimierung, die dann irgendwann schädlich wird, da reinziehen. Das sind sicherlich Konstellationen, die unbenommen ein großes Thema sind. Also das, was wir sehr gut wissen, auch aus der DRK-Mediensuchtstudie, dass Kinder und Jugendliche, die psychisch belastet sind, auch dazu neigen, im digitalen Raum gerade auch, Gesprächsangebote oder auch Kontakte oder Inhalte, wo sie sich verstanden fühlen, gerade weil psychische Belastung und Probleme immer weiterhin auch sehr stark stigmatisiert sind. Also etwas ist, wo man eben nicht, wie vielleicht, wenn man sich den Arm gebrochen hat, stolz mit dem Gips in die Schule geht, sondern es ist etwas, wo sich viele dann schämen und auch im digitalen Raum dann ein Ort ist, wo sie sich austauschen, verstanden fühlen, wo sie auch emotionale Nähe suchen. Und das bedeutet dann eben auch, dass gerade bei solchen Inhalten oder Communities man in ein Feld kommt, wo diese psychische Belastung oder auch selbstschädigende Verhaltensweisen wie Selbstverletzungen, dass das zu einem Identifikationsmerkmal und zur Identität wird, wo man dann auch dieses Verhalten weiter zeigen muss, um zu dieser Online-Community dazuzugehören. Das ist mit Social Media noch deutlich stärker geworden, weil mehr Interaktionen über die Videoformate Kinder und Jugendliche dann noch mehr angesprochen werden. Das spielt auf jeden Fall dann eine große Rolle und hat in vielen Fällen sehr negative Auswirkungen.
Ja, okay. Wir haben jetzt auch schon ganz schön lange geredet über Social Media und über Handynutzung. Damit geben wir dem natürlich jetzt auch gerade ganz schön viel Raum, aber über ganz viele Ursachen dafür, warum es Kindern und Jugendlichen nicht gut geht hier in Deutschland, haben wir nicht geredet. Noch nicht, so holen wir jetzt ganz schnell nach. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ursachen, die man hier genauer angucken sollte?
Ja, auf das wieder eine komplexe Frage. Also in der Wissenschaft gehen wir davon aus, und das ist auch Konsens, dass psychische Belastung und psychische Störung in der Regel nicht aus einem Faktor hauptsächlich kommen, sondern es ist immer eine Mischung aus sehr, sehr verschiedenen, sehr, sehr vielen Faktoren. Da wissen wir, dass beispielsweise im Thema Angststörungen, in dem ich viel Forschung mache und gemacht habe, einer der stärksten Faktoren ist das kindliche Temperament, also mit welcher Art auf die Umwelt zu reagieren Kinder geboren werden, Kinder schnell in neuen Situationen, weil sie auch nicht so einen starken Filter haben, Reizfilter haben, schneller überreizt sind. Dann sind sie in neuen Situationen eher zurückhaltend oder werden als aversiv erlebt. Da wissen wir, dass das einer der stärksten Faktoren ist. Aber das interagiert natürlich mit den Lebenserfahrungen, die man macht. Also beispielsweise, ob man in einem Elternhaus aufwächst, was selbst psychisch belastet ist oder gute Ressourcen hat, sich gut kümmern kann, viele Möglichkeiten hat, auch Unterstützungsangebote und positive Reize anzubieten, in dem Sinne auch positive Aktivitäten, wo man aufwächst, die Erfahrungen, die man in der Schule macht und in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen man aufwächst. Also wenn man mich fragt, was ich eigentlich so gesellschaftlich als den wichtigsten Faktor sehe oder wenn ich mir eine Maßnahme wünschen würde zum Thema der psychischen Gesundheit und wie man Kinder und Jugendliche unterstützt, dann wäre es Armutsbekämpfung.
Weil mit Armut so viel zusammenhängt?
Weil Armut so viele Faktoren vereint, die sich negativ auf Kinder und Jugendliche auswirken. Das bedeutet, in prekären Verhältnissen aufzuwachsen, oft Eltern, die auch selbst unter einem hohen Stress leben, weil sie prekär beschäftigt sind, weil sie aufgrund ihrer Beschäftigung oder ihrer Arbeitslosigkeit belastet sind. Das sind Kinder und Jugendliche, die dann oft in Orten aufwachsen, wo andere Menschen auch in Armut leben, also wo es auch wenig Ressourcen auch im sozialen Umfeld gibt, wo Schulen oft auch von Kindern und Jugendlichen besucht sind, die alle viel belastet sind. Also Armut ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der aus meiner Sicht im öffentlichen Diskurs, und das finde ich eigentlich den großen Skandal, so viel zu wenig adressiert wird.
Ich würde da gerne mal einhaken, weil Sie das gerade auch schon so gesagt haben. Also da sehen wir, das ist irgendwie der Treiber schlechthin, Armut. Da gibt es ja auch klare Untersuchungen zu. Aber wenn man das jetzt irgendwie vergleicht, wie viel darüber geredet wird, zum Beispiel, ob man jetzt irgendwie ein Social-Media-Verbot umsetzen sollte oder ob es an der Schule ein Handyverbot geben sollte oder nicht, im Vergleich dazu, wie viel oder eben wenig darüber geredet wird, wie können wir denn Armut bekämpfen, das ist ja schon interessant.
Ja, absolut. Aber es ist auch nichts Neues. Also Armut ist schon sehr lange, also wir haben, glaube ich, da überhaupt kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungs- und Thematisierungsproblem. Im Moment aus meiner Wahrnehmung noch mehr als, hat das auf jeden Fall zugenommen. Wir hatten ja in der letzten Legislatur die Bemühungen über die Kindergrundsicherung, einen großen Wurf in Richtung Armutsbekämpfung zu machen, und am Ende war man dann bei einem Minimalkonsens und auch der ist gescheitert. Das bedeutet, das ist ein politisches Thema, was ein Stück weit auch verbrannt ist, glaube ich, also an das sich im Moment niemand ranwagt. Und es ist auch beim Thema Armut etwas, was aus meiner Perspektive ganz schnell individualisiert wird. Also es wird ganz schnell Armut auch als persönliche Verantwortung dann geframed, dass man sagt, ja, da müsste sich doch jemand nur ein bisschen mehr anstrengen oder sich aus der Armut rausarbeiten. Hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass gesellschaftliche Debatten und auch politische Diskurse häufig von Menschen geprägt werden, die Armut gar nicht kennen, also die Armut als ein abstraktes Phänomen erleben und selbst erlebt haben und damit gar nicht verstehen, wie schlimm und wie prekär Armut ist und dass Armut in den allermeisten Fällen einfach absolut unverschuldet ist, und gerade die Kinder, die darin aufwachsen. Das heißt, es ist, glaube ich, ein komplexes Thema, aber man müsste sich um das viel, viel mehr kümmern.
Ja, klar, die Komplexität ist natürlich wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es eben nicht so entschieden eingefordert wird, da was gegen zu machen, weil natürlich so eine Sache wie so ein Handyverbot relativ schlank im Vergleich dazu ist. Ne?
Das kostet also auch nichts.
Genau.
Sehr, sehr günstig, und wenn das dann natürlich auch noch danach klingt, dass das irgendwie noch die beste oder einfachste Lösung ist, weil es vermeintlich der Treiber ist, und das ist auch das, wo diese Diskussionen über Social Media und Handyverbote dann auch schädlich sind, weil sich der Fokus auf diese Ursachen oder auf diesen einen Faktor verengen und die Faktoren, die im Hintergrund eigentlich wirklich die sind, um die wir uns kümmern müssten, die bleiben dann liegen, weil Aufmerksamkeit nur begrenzt ist und natürlich auch einfache Lösungen so ihren Reiz haben, die dann aber am Ende keine sind. Also das heißt, ein Stück weit schadet diese Social Media Debatte auch der Bekämpfung der Ursachen von psychischen Belastungen aus meiner Sicht.
Okay, also wir lernen, Armut ist ein ganz zentraler Faktor, einfach weil er so viele Bereiche berührt, und Sie haben ja gesagt, Wohnsituation, Umfeld, die Ressourcen, die da sind. Wir reden am Ende auf jeden Fall auch nochmal über Versorgung. Das spielt eine wichtige Rolle. Also die Frage, wie kommt man denn eigentlich, auch wenn man nicht so privilegiert ist, wie kommt man da an niedrigschwellige Hilfsangebote? Ja. Aber ich würde es ganz gerne zurückstellen, und weil Sie eben auch viel forschen und auch beteiligt sind am Deutschen Schulbarometer, also einer Erhebung, die ganz gezielt abfragt, wie es Kindern und Jugendlichen in der Schule geht. Vielleicht können Sie was dazu sagen. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Schule?
Also die gute Nachricht ist, die meisten Kinder und Jugendliche gehen wirklich gerne in die Schule. Also Schule ist für Kinder und Jugendliche, für die meisten Kinder und Jugendliche ein wichtiger Ort. Auch da haben Kinder und Jugendliche oft einen differenzierten Blick. Wir haben danach gefragt, warum oder was Kinder und Jugendliche an ihren Schulen mögen. Und da sind es sehr deutlich die sozialen Beziehungen. Also es ist der Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden, zu Klassenkameraden, zur Schulgemeinschaft, aber auch zu Lehrkräften. Auch das wird genannt. Auch das schulische Lernen wird auf jeden Fall genannt. Das haben wir auch in Corona gesehen. Also wir haben ja gesehen, dass gerade mit den Schulschließungen, dass Kinder und Jugendliche diese sozialen Kontakte, diese Tagesstruktur, auch das Erleben von Selbstwirksamkeit, wenn man neue Dinge lernt, das ist etwas, das stärkt einen, man kann seinen Interessen nachgehen. Das heißt, das ist ein wichtiger stabilisierender Faktor.
Das ist jetzt für viele vielleicht überraschend, weil ja jetzt zum Teil noch Ferien sind oder gerade die Ferien vorbei sind. Und klar, wenn man die Kinder fragt, die typische Erwachsenenfrage, freust du dich schon wieder auf die Schule, dann sagen die allermeisten nein. Ja. Aber in ihrer Erhebung, da waren die Kinder wahrscheinlich ein bisschen differenzierter.
Ja, also passt eigentlich auch, also kann man auch was aus Corona lernen. Da war das auch so, dass wenn man Kinder und Jugendliche nach dem ersten Lockdown gefragt hat, dann haben die gesagt, der erste Lockdown 4 Wochen, das war eigentlich ganz gut. Aber als dann die langen Schulschließungen kamen, dann hatte das lange Auswirkungen. Das heißt, Pause mal frei haben, das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig. Aber wenn es dann zu lange ist, dann fehlt ein wichtiger Teil. Das, was in unseren Erhebungen auch rauskommt, neben diesen positiven Dingen, haben wir Kinder und Jugendliche gefragt, was sind eigentlich die Themen, um die sie sich Sorgen machen, was sind Belastungsfaktoren, und da zählt schulischer Leistungsdruck, Notendruck, in der Schule permanent auch ja unter Beobachtung zu stehen, vermessen zu werden, Noten zu bekommen, die dann erhebliche Auswirkungen haben für das weitere Leben. Notendruck ist einer der Haupt 3 Gründe, was Kindern und Jugendlichen insgesamt Sorgen macht.
Ja. Ja, da sind wir ganz kurz, sind wir ja auch wieder in so einer auch sehr gesellschaftlichen Diskussion darüber, was man denn eigentlich verlangen kann oder was sozusagen das Thema Leistungsdruck angeht. Da wird ja auch gerne behauptet, das war doch früher sogar noch viel mehr und jetzt irgendwie gibt es so viele Einser-Abitur-Noten wie nie und so weiter und so fort. Und da gibt es ja auch durchaus laute Stimmen, die vermuten, dass das ganze System ja schon fast zu, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, verweichlicht oder zu wenig leistungsorientiert ist.
Ja, diesen Diskurs, den gibt es auf jeden Fall. Auch da würde ich sagen, es ist nicht einheitlich. Es gibt viele Personen, die auch im Schulsystem, auch als Lehrkräfte oder als Schulleitung tätig sind, die das System von innen kennen und was es auch nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch mit den Erwachsenen, die in dem System arbeiten, macht, die das nicht so sehen. Wir möchten eigentlich Kinder und Jugendliche anders begleiten. Wir möchten zeitgemäßen Unterricht machen, aber es gibt im Diskurs immer wieder auch diese starken polarisierenden Stimmen zu sagen, ja, die Jugend von heute, die lernt ja nichts mehr, die ist ja nicht mehr leistungsfähig, die wird da quasi nur noch verhätschelt. Kein Wunder, dass die alle psychisch auch belastet sind, weil sie ja gar nicht mehr lernen, etwas auszuhalten.
Kann denn da auch was dran sein, also dass frühere Generationen resilienter sind, weil die eben nicht so behütet aufgewachsen sind, weil da ein anderer Umgangston war, ja, weil die unter härteren Bedingungen aufgewachsen sind. Was sagen da die Daten?
Was ganz interessant ist, wenn man sich anschaut, kann man ein bisschen größeren Bogen schlagen, psychische Belastungen und psychische Störungen sind aktuell der Hauptgrund, warum Menschen früh berentet werden. Und ist auch der Hauptgrund, warum Menschen arbeitsunfähig werden, also Krankentage nehmen. Und was wir aus der Forschung wissen, dass psychische Störungen zu 60-70% in Kindheit und Jugend beginnen. Das bedeutet, wenn wir heute den größten Teil der Menschen, die früh berentet werden, wegen psychischer Störungen haben, dann erzählt uns das ganz viel über früher. Also wir reden ja über früher, wie war denn Schule früher und war es vielleicht besser und hat es uns vielleicht nicht geschadet und gut getan. Dann sehen wir, dass ganz viele Menschen, die früher aufgewachsen sind, dort offensichtlich psychische Schäden mitbekommen haben. Das wird nicht nur die Schule gewesen sein, das hat auch was mit Erziehung zu tun, oder das Recht auf gewaltfreie Erziehung gibt es noch gar nicht so lange, erst seit circa 20 Jahren. Dann sehen wir, dass Schule früher überhaupt nicht gut war. Und von daher ist dieser Blick da nicht gerechtfertigt. Und das, was wir schon, auch wenn wir uns das System anschauen, dass man sehr früh auch in der Grundschule dann ab der 2., 3. Klasse Noten bekommt. Diese Noten sind gar nicht darauf abgestellt, den eigenen Lernfortschritt, wie man in der Schule sich entwickelt, sondern es ist immer der Vergleich zu anderen Kindern in der Klasse. Es ist immer der Vergleich auch mit anderen Kindern und Jugendlichen, die ganz andere Voraussetzungen mitbringen. Und dann haben wir in Deutschland ein Schulsystem, was sehr, sehr früh selektiert und was sehr, sehr früh dann selektiert und damit auch einen großen Einfluss darauf hat, auf die weitere Bildungsbiografie, auch ins Erwachsenenalter. Also gehe ich aufs Gymnasium, gehe ich auf die Oberschule. Das hängt an den Noten. Und das führt bei vielen Kindern und Jugendlichen zu hohem Leistungsdruck. Das kommt übrigens auch raus, wenn man beispielsweise PsychotherapeutInnen fragt. Wir haben in einer Studie PsychotherapeutInnen befragt, was so die Hauptbelastungsfaktoren für die Kinder und Jugendliche in ihren Praxen sind, die mit psychischen Störungen behandelt werden. Und da kommen schulische Faktoren. Neben familiären Belastungen ist der wichtigste Faktor. Also da sind die Daten schon sehr, sehr eindeutig.
Okay, aber da wird es ja auch einen gewissen Bias, also eine Verzerrung geben, weil es kommen ja nur die in die Praxen, die das geschafft haben, also die in der Lage waren, wirklich Hilfsangebote aufzustöbern und da auch entsprechend anzudocken.
Das ist grundsätzlich in der Wissenschaft und in Studien immer ein Thema, aber in der Versorgung auf jeden Fall auch. Alleine wenn Sie deutschsprachige Studien machen, haben Sie Familien mit Migrationshintergrund, die mit Sprachbarrieren konfrontiert sind. Die kommen häufiger nicht in diese Studien. Das heißt, es ist auch ganz interessant, dass wir in den großen bevölkerungsrepräsentativen Studien, ja auch im Schulbarometer, vermutlich auch die psychische Belastung eher unterschätzen, weil gerade die Familien, über die wir gerade gesprochen haben, die benachteiligt sind, in diesen Studien gar nicht ausreichend gut abgebildet sind. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Was Sie sagen von wegen der Weg in die Versorgung, auf jeden Fall, je höherschwelliger die Versorgung ist, sehen wir auch an anderen Themen wie Kita-Plätze, aber auch in der Versorgung haben wir auf jeden Fall eine Überrepräsentation auch von Familien, die eher mehr Ressourcen haben, gerade weil der Zugang zur psychiatrischen oder kinderpsychotherapeutischen Versorgung so schwierig ist.
Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wie schwierig der genau ist. Grundsätzlich spielt also bei denen, die eben in Erhebungen auftauchen und die auch in den Praxen landen, spielt eben Leistungsdruck in der Schule eine Rolle in Bezug auf, ja, wie gut es denen geht. Gibt es noch andere Dinge in der Schule, die auffallen, die immer wieder genannt werden und wo man eben auch nachbessern könnte?
Ja, das ist ein großer Fokus im Schulbarometer der Studie, die wir aktuell machen. Wir schauen uns also an, welchen Einfluss hat Schule und Unterricht auf die psychische Gesundheit, auf die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen und was kann man auch an Schulen verändern. Und da haben wir zwei zentrale Ergebnisse in den letzten zwei Erhebungen gesehen. Das eine ist, wie Unterricht gemacht wird, also Unterrichtsqualität, vor allen Dingen Feedback, also wie Kinder und Jugendliche von Lehrkräften auch begleitet werden können. Das muss man auch klar sagen. Also es geht nicht da hauptsächlich, wie Lehrkräfte unterrichten wollen, sondern oft auch, welche Ressourcen Lehrkräfte an den Schulen haben, wie sie Kinder und Jugendliche unterrichten können. Da haben wir sehr deutliche Zusammenhänge gesehen, dass die Kinder, denen es psychisch besser geht, dass die deutlich häufiger sagen, dass sie gute Beziehungen zu ihren Lehrkräften haben, dass die ihnen auch stärker sagen können oder besser sagen können und häufiger sagen, wo noch Lernfortschritt gemacht werden muss, was die Kinder und Jugendlichen schon gut können, dass sie ermuntern, wenn Fehler gemacht werden und dass sie also gut unterstützen. Und das macht ja total Sinn, dass also wie Kinder und Jugendliche, wenn sie die meiste Zeit des Tages in der Schule sind, wie sie im Lernen begleitet werden, gerade bei Schwierigkeiten, dass sich das auch sehr deutlich auf die psychische Gesundheit auswirkt. Das macht absolut Sinn. Das bedeutet also, pädagogische Qualität und auch die Ausstattung von Schulen ist ein enormer Hebel.
Also guter Unterricht in dem Sinne heißt eben nicht nur gut zu lernen, gut Wissen zu vermitteln, sondern kann eben auch wesentlich dazu beitragen, psychisch gesund aufzuwachsen. Was genau können Schulen denn noch machen, damit das besser gelingt?
Es gibt mittlerweile viele Schulen, die Kindern und Jugendlichen ihrer Schülerschaft viel Mitspracherecht einräumt. Also das ist nicht nur, dass man einen Klassensprecher wählt, sondern das bedeutet, dass teilweise auch Unterrichtsthemen gemeinsam ausgewählt werden, dass auch ausgewählt wird, wie man miteinander lernt, also ob eher einzeln in Projekten, dass auch teilweise Kinder und Jugendliche mitbestimmen können. Da kenne ich auch Schulen, wo die Schülerinnen und Schüler selber sagen können, wann sie eine Arbeit schreiben möchten. Also auch dahin geht das. Und da haben wir sehr, sehr interessante Ergebnisse im letzten Schulbarometer, dass wir dort sehr starke Zusammenhänge mit der berichteten Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen gefunden haben. Also die mitbestimmen konnten, das waren nicht sehr viele, aber die mitbestimmen konnten in den Schulen und die sehr stark mitbestimmen konnten, die haben eine deutlich bessere Lebensqualität angegeben als die nicht mitbestimmen konnten. Und was bei dem Ergebnis auch noch wichtig ist, man könnte jetzt sagen, denen es gut geht, die wollen auch mehr mitbestimmen. Also das ist eher dieses, mir geht's gut, dann bestimme ich auch mehr mit.
Ja, oder die sind an Schulen, die sowieso irgendwie besondere Reformschulen, weiß ich nicht, oder besonders gut ausgestattete Schulen sind, die sich auch viel mehr öffnen können dafür, ne?
Genau, und da ist ein anderes Ergebnis, hilfreich aus dem Schulbarometer, wo wir sehen konnten, dass die Kinder und Jugendliche, denen es eher nicht gut geht, die sagen deutlich häufiger, ich kann nicht mitbestimmen, aber ich würde gerne mitbestimmen. Das heißt, die haben einen sehr starken Drang und es ist nicht so, dass die sagen, ich will gar nicht mitbestimmen, sondern das zeigt nochmal, die wollen mitbestimmen und passt zu den anderen Ergebnissen und es zeigt in die Richtung, dass Mitbestimmung ein wichtiger Hebel ist, gerade beim Thema Leistungsdruck, schulischer Belastung, um auch das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit zu stärken. Und das Schöne ist, Mitbestimmung ist erstmal auch etwas, das kostet kein Geld. Es kostet Aufwand. Man muss Kinder und Jugendliche hören. Man muss auch sich Gedanken machen um Formate. Aber es ist erstmal was, was nicht unbedingt viel, viel mehr Geld kostet.
Und wenn man das jetzt alles berücksichtigt, also bessere Beziehungen, bessere pädagogische Qualität, mehr Mitbestimmung, dann schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe und den Schülerinnen und Schülern, denen geht es nicht nur besser, sondern die lernen eben auch besser.
Ja, absolut. Auch dazu gibt es gute Daten. Es gibt beispielsweise eine längste Studie aus Australien, die zeigt, dass der schulische Lernerfolg am besten durch Wohlbefinden vorhergesagt wird. Und auf der anderen Seite erleben wir das auch in der Praxis, wenn Kinder und Jugendliche depressiv sind, wenn sie Ängste haben, wenn sie schlecht schlafen, Konzentrationsschwierigkeiten haben. Klar, das wirkt sich elementar auf das Lernen aus. Das kann auch viel davon erklären, warum wir weiterhin auch in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen diese Belastung aus Corona haben, weil sich dort eben schulische Lerndefizite, Lernlücken mit zugenommener psychischer Belastung weiter auch aufrechterhalten haben und dass das deswegen nicht einfach abgeklungen ist über die Zeit, sondern bei vielen dieses Päckchen von Lernschwierigkeiten und psychischer Belastung sich weiter getragen und auch weiter verstärkt hat über die Zeit nach der Pandemie.
Also die Schule ist ein wichtiger Hebel, das können wir festhalten. Armutsbekämpfung wäre auch ein wichtiger Hebel, wenn man dafür sorgen möchte, dass es Kindern und Jugendlichen besser geht. Eine Sache, die auch, glaube ich, ganz gut untersucht ist oder die auf jeden Fall auch immer wieder berichtet wird, ist natürlich auch die Zeit, in der wir leben, ist eben geprägt von ganz vielen Krisen. Von der Polykrise ist häufig die Rede. Wir haben eine Klimakrise, wir haben viele Kriege und so weiter. Wie steht es denn um dieses Thema? Also welche Rolle spielen Zukunftsängste bei Kindern und Jugendlichen?
Ja, ist ein wichtiges Thema. Auch da störe ich mich manchmal an diesem Narrativ dieser Polykrisen. Es gibt interessante Ergebnisse aus dem Bereich der Erwachsenenforschung, aber es passt auch gut zu dem, was wir in unseren Projekten an Ergebnissen haben, dass für die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen unmittelbar nicht die multiplen Krisen eine Rolle spielen, sondern das, was unmittelbar im Nahfeld von Kindern und Jugendlichen passiert. Das bedeutet Leistungsdruck, das bedeutet familiäre Konflikte, das bedeutet Armut. Also ob Kinder und Jugendliche jeden Tag auch mit belasteten Eltern aufwachsen, ob sie in Schulklassen gehen, wo die überfüllt sind, wo andere Kinder und Jugendliche mit herausfordernden Situationen und dadurch auch das Klassenklima miteinander beeinträchtigt ist, ob die Familie in den Urlaub fahren kann, ob sich die Eltern Sorgen machen um die finanzielle Grundlage. Das sind die Faktoren. Mobbing, Ausgrenzung, das sind wirklich die zentralen Faktoren. Und auch hier ist wieder das Narrativ der Polykrisen ein Stück weit verstellt aus meiner Sicht den Blick teilweise auf das, was Kinder und Jugendliche brauchen. Es ist ein Thema, was schon natürlich wichtig ist. Wir erleben das dieser Tage. Der Klimawandel wird für uns alle spürbar und das ist etwas, wo wir wissen, das macht Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall Sorge, weil das ist die Gruppe, die unmittelbar am meisten davon betroffen sein wird. Das spielt eine wichtige Rolle. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es darf eben nicht sein, dass diese Krisen den unmittelbaren Blick auf das verstellen, was Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag so stark belastet. Ja, man muss das mit den multiplen Krisen ein Stück weit auch ein bisschen differenzierter sehen. Und es kann natürlich auch, hat auch wiederum die Gefahr, dass es nicht nur verstellt, sondern wenn man sagt, na ja, es sind halt die multiplen Krisen. Krieg in der Ukraine können wir jetzt nicht so richtig was dran machen. Klimawandel können wir auch nicht so richtig viel dran machen. Irgendwie ein bisschen was, dann kann das auch eine gute Ausrede sein, wieder auf die Faktoren, zu denen wir jetzt wieder kommen. Armut, Schule, daran nichts machen zu können. Man sagt, es sind halt die Polykrisen. Und das heißt, dieses Narrativ sehe ich deswegen so kritisch.
In diesem Nahbereich, wie Sie das genannt haben, das ist relevant und da hat man Einfluss. Und das wiederum ist ja eigentlich auch, wenn man es positiv sehen will, gut, weil dann kann man sich darauf konzentrieren, auf die Dinge, wo man irgendwie auch eine gewisse Selbstwirksamkeit dran hat.
Ja, ich glaube, man muss eben beides tun. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Also wir sehen auch in unseren Erhebungen, dass sich Kinder und Jugendliche Sorgen um den Klimawandel machen und dass man da auch mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam schauen kann, was kann man tun, auch um mit diesen Ängsten umzugehen, gemeinsam ins Handeln kommen, kann man auch wieder in der Schule oder als Familie machen, das ist auf jeden Fall wichtig, aber die anderen Faktoren, die zumindest, wenn wir die Daten uns anschauen, vor allen Dingen für die psychische Gesundheit erstmal unmittelbar wichtiger sind, die darf man nicht aus den Augen verlieren.
Genau, es ist immer wieder angeklungen. Das Thema Versorgung spielt eine Riesenrolle. Sie forschen auch selber dazu und Sie haben auch schon gesagt, also so rein aus der Praxis sozusagen kriegen Sie mit, da gibt es viel mehr Nachfrage als Angebote. Sie sind kein Einzelfall damit in Leipzig. Ja, wie ist der Status quo in Sachen Versorgung in Deutschland?
Ja, man muss erstmal sagen, wir haben grundsätzlich in Deutschland einen ganz gutes Versorgungssystem, was so die, also wenn man sich anschaut, wie viele TherapeutInnen haben wir eigentlich pro Kinder und Jugendliche. Da sind wir in Europa, wenn wir und auf andere Länder schauen, grundsätzlich gut ausgestattet. Wir haben auch ein Gesundheitssystem, was Psychotherapie als Kassenleistung bezahlt, auch in einem ausreichenden Umfang, wenn wir auf die Behandlungsstunden gucken. Und trotzdem sehen wir, wenn wir uns anschauen, wie die Wartezeiten sind oder auch wie krank Kinder und Jugendliche zu uns dann in die Psychotherapie kommen, nachdem sie lange gewartet haben, sehen wir, dass wir teilweise wirklich katastrophale Zustände haben. Also wir haben Leipzig, um da aus der Praxis zu berichten, wir haben ein Versorgungsgebiet, was formal überversorgt gilt. Also das heißt, so nach dem Schlüssel, den man anlegt, haben wir eigentlich, kann man sagen, zu viele therapeutische Praxen. Und trotzdem haben wir hier Wartezeiten von bei uns in der Ambulanz von etwa einem Jahr. Und das liegt jetzt nicht daran, dass alle bei uns in die Hochschulambulanz wollen, sondern das gilt auch für andere Praxen. Und diese Situation, die wir haben mit diesen langen Wartezeiten, die haben wir in ländlichen Gebieten noch viel, viel mehr. Dort haben wir oft Wartezeiten von über einem Jahr. Und das setzt sich dann auch weiter, wenn dann Kinder und Jugendliche zu uns kommen, die psychisch stark belastet sind und wir sagen, okay, da besteht vielleicht auch Gefahr für Leib und Leben, Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten, lebensmüde Gedanken, dann finden selbst diese stark psychisch belasteten Kinder und Jugendliche, außer sie sind jetzt wirklich in einer ganz akuten suizidalen Krise, finden auch keine stationären Kliniksplätze. Und in unseren Studien sehen wir, dass das nicht ein regionales Thema ist, sondern dass wir das deutschlandweit haben.
Aber wie kann das denn sein, wenn es dann gleichzeitig Gebiete gibt, wie zum Beispiel Leipzig, die sogar als überversorgt gelten? Liegt das dann allein an der steigenden Nachfrage?
Wir haben diese Zunahme der psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen. Daraus entstehen natürlich auch mehr Behandlungsfälle. Und wir erleben eben auch eine starke Öffnung zum Thema psychische Gesundheit. Wir machen ja auch heute diesen Podcast dazu. Das heißt, es ist ein Thema, was Menschen interessiert, wo sie sich informieren, wo sie auch offener werden, wo man auch früher sagt, Mensch, da ist vielleicht ein Thema, wo wir therapeutische Hilfe brauchen. Das bedeutet, das, was ganz lange unter der Oberfläche war, weil man nicht darüber gesprochen hat, weil man nicht dazu auch Bescheid wusste, das kann man heute zum Glück früher identifizieren. Es kommt früher auf den Tisch und dann wird auch therapeutische Hilfe gesucht. Das heißt, wir haben eigentlich deutlich zunehmenden Bedarf aus verschiedenen Gründen auf ein im Vergleich ganz gut ausgebautes Psychotherapiesystem, was aber trotzdem nicht ausreicht. Und da ist die Situation teilweise wirklich sehr katastrophal und die Familien sind sehr verzweifelt.
Also dass es eng ist, das gilt ja auch für die Versorgung insgesamt, also auch für Erwachsene. Aber warum ist die Situation in Sachen Versorgung bei Kindern und Jugendlichen so besonders angespannt?
Da sind in Deutschland ein paar handwerkliche Fehler gemacht worden. Stichwort ist hier Bedarfsplanung Kinder und Jugendliche, wo man die therapeutischen Kapazitäten für Kinder und Jugendliche nicht gut geplant hat, weil man bestimmte Logiken bei der Verteilung von Therapiepraxen, wo die angesiedelt sind, hat man sich an Erwachsenen orientiert. Und da ist es so, wenn Erwachsene psychisch erkranken, dann können sie sich oft eine Praxis auch suchen in dem Ort, nicht wo sie wohnen, sondern da, wo sie arbeiten. Ja, also das heißt, die städtischen Gebiete versorgen mit. Funktioniert bei Kindern und Jugendlichen aber nicht, weil die oft eben wohnortsnah in die Schule gehen. Das heißt, wir haben systematisch im ländlichen Gebiet zu wenige. Und das heißt, da muss auf jeden Fall nachgesteuert werden. Und das, was in Deutschland vergleichsweise schlecht ausgebaut ist, ist die Stufe vor der therapeutischen Versorgung. Also wenn wir uns anschauen, gerade bei den niedrigschwelligen Hilfen im Sinne von Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, haben wir in Deutschland sehr, sehr große regionale Unterschiede. Aber insgesamt, jetzt im Bereich der Schulpsychologie, kann man sagen, sind viele Länder fünfmal besser als wir. Haben also deutlich mehr niedrigschwellige Angebote, gerade an den Schulen.
Ja, was wäre so ein Land, also vergleichbar vielleicht mit Deutschland, so vom Stand, vom Wohlstand, wo das viel besser läuft?
Ja, das nennt man dann immer gerne ja die skandinavischen Länder. Aber das ist wirklich eben so. Dänemark, Schweden, Norwegen, es ist deutlich besser. Es gibt aber auch innerhalb von Deutschland positive Beispiele, wie beispielsweise in Bayern, wo jede Schule oder fast jede Schule eine eigene schulpsychologische Stelle hat. Und das ist nochmal ein großer Unterschied. Also wir sehen innerhalb von Deutschland auch einen sehr großen Unterschied. In manchen Bundesländern deutlich besser ausgebaut. Aber nicht nur die Schulpsychologie, sondern auch die Schulsozialarbeit. Wir haben dazu Erhebungen gemacht oder machen das jährlich, dass wir in allen Bundesländern die Schulen anschreiben und versuchen, bundesweit repräsentativ für die Schulen da Daten zu erheben. Und da sagen ja 70-80% der Schulen, dass bei ihnen der Bedarf an psychosozialen Hilfsstrukturen wie Schulsozialarbeit, Beratungslehrkräfte, Schulpsychologie ansteigt. Aber beispielsweise im Bereich der Schulsozialarbeit so um die 70% sagen, dass die Schulsozialarbeit absolut nicht ausreichend ist an ihren Schulen. Also da sind wir gerade in diesem präventiven Bereich, müssten wir eigentlich deutlich besser werden.
Gibt es denn dazu auch Erhebungen, also Erhebungen, die genau zeigen, was passiert, wenn es gute, niedrigschwellige Angebote gibt?
Ja, absolut. Also diese Frühintervention ist sehr wichtig. Und darüber hinaus gibt es viele Länder, die es eben auch besser machen im Sinne der Verhältnisprävention. Also wenn wir wieder auf die skandinavischen Länder schauen, wo Wohlbefinden und psychische Gesundheit auch ein wichtiger Faktor ist von guter schulischer Qualität wieder, ne? Also wo wir das noch mehr in Einklang haben, dass Lernen und psychische Gesundheit auch im Sinne der Verhältnisprävention, dass also auch ein Ziel von Schule ist, Wohlbefinden zu fördern. Anderes Beispiel wäre auch Kanada, die das auch als großen Fokus haben, dass man also hier niedrigschwellige Unterstützungsmaßnahmen hat mit einem grundsätzlichen Fokus darauf, Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen als zentrales Thema zu haben.
Mhm. Weil es ja am Ende auch Geld spart. Also Prävention, das weiß man, das ist in der Regel günstiger als Intervention. Also rein volkswirtschaftlich würde es sich total lohnen, in diese Bereiche zu investieren. Aus politischer Sicht ist das so ein bisschen komplizierter, weil man ja einen langen Atem braucht. Also Politikerinnen und Politiker, die können ihre Früchte eben nicht direkt ernten. Und das,
absolut.
Das führt dann auch dazu, dass manche Vorhaben eben nicht umgesetzt werden.
Ja, absolut. Und alles das, worüber wir gerade gesprochen haben, da ist es nicht so, dass wir eine Stagnation haben, sondern wir haben im Moment eine deutliche Verschlechterung, die in Aussicht steht. Also wir sehen, dass sehr viele Kommunen im Bereich der Jugendhilfe, was extrem wichtige Unterstützungsmaßnahmen sind für Kinder und Jugendliche, für Familien, um auch psychische Belastungen frühzeitig aufzufangen, um gerade diese psychischen Belastungen im Nahbereich zu adressieren, dass die zurückgebaut werden, dass wir auch in vielen Bundesländern gar nicht einen Ausbau haben der Schulsozialarbeit, sondern eher ein Abschmelzen. Wir sehen im Moment dem GKV-Stabilisierungsgesetz eine Budgetierung der ambulanten Psychotherapie auch im Bereich von Kindern und Jugendlichen. Also wir sehen gerade, dass sich all das, worüber wir gerade gesprochen haben, was sich verbessern müsste, dass das von der politischen Planung genau in die andere Richtung läuft. Und das muss uns schon Sorge machen. Und Sie haben mich vorhin gefragt, was mich nervt, also was mich wirklich ärgerlich macht, ist, dass wir aus der Pandemie rausgegangen sind und die Botschaft an Kinder und Jugendliche gesendet haben. Wir haben verstanden, dass wir euch da vergessen haben und dass wir das wieder gut machen müssen. Aber daraus ist im Prinzip nichts entstanden. Also es wurde nicht massiv die Schulsozialarbeit ausgebaut. Es wurden nicht die therapeutischen Kapazitäten massiv ausgebaut. Wir sehen im Moment auch im psychiatrischen Bereich erhebliche Kürzungen. Das heißt, all das, was wir eigentlich gesagt haben, es tut uns leid, was wir euch angetan haben. Ich finde, das kann man auch so nicht sagen, aber daraus ist im Prinzip nichts entstanden. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Und das ist, glaube ich, was nicht nur mich, sondern auch viele, die im Bereich von Kindern und Jugendlichen arbeiten, einfach frustriert und was diese große Ungerechtigkeit ist und was nicht nur aus meiner Sicht ein total fatales Signal an Kinder und Jugendliche ist, die sich dann politisch und in dem System, in dem sie aufwachsen, nicht gesehen fühlen, sondern, Sie haben es auch vorhin gesagt, einfach auch ökonomisch und politisch dumm ist, weil es in Zukunft mehr kosten wird als das, was wir jetzt gerade investieren müssten. Es gibt eine wunderbare Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft, die mal aufgeschlüsselt haben, dass uns psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland in einem Jahr um die 150 Milliarden Euro kosten. Und ja, wenn wir nur einen Bruchteil davon wirklich auch evidenzbasiert mit Konzepten, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, investieren würden, dann wäre da schon viel von gewonnen, aber ja, es lässt einen doch auch häufiger frustriert und manchmal auch fassungslos zurück. Aber ja, deswegen ist es wichtig, weiter da auch laut zu bleiben.
Also, wir haben festgestellt, es fehlt nicht an Wissen und es fehlt auch nicht an Analysen, was man eigentlich tun müsste, damit es Kindern und Jugendlichen bei uns hier in Deutschland besser geht. Das ist ziemlich gut erforscht, aber es gibt Nachholbedarf in Sachen Umsetzung. Armutsbekämpfung ist da ein ganz wichtiges Thema, also das im Vergleich mit dem Dauerbrenner Bildschirmzeit und Social Media viel zu wenig Beachtung bekommt. Und gerade im ländlichen Raum, da muss was getan werden, um den psychotherapeutischen Bedarf von Kindern und Jugendlichen zu decken. Und so manche Narrative über die handyverseuchte, überempfindliche Generation, die sollten wir vielleicht nochmal überdenken. Der Kinderpsychologe und Psychotherapeut Julian Schmitz von der Universität Leipzig war das. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren und dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses lange Gespräch.
Ja, gerne.
Aber auch euch natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Danke an Corinna Hennig, die bei dieser Folge die Redaktion gemacht hat. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn ihr uns mal live erleben wollt, dann könnt ihr das tun, und zwar bei der zweiten Hamburger Podcast-Nacht, der Hamburg Open Online University. Die findet am 6. Oktober im Hansa Theatersaal statt, und da geht es um die Frage, wie wollen wir morgen leben? 4 verschiedene Podcasts sind dazu Gast. Meine Kolleginnen Corinna Hennig und Nele Rösler, die sprechen in unserer Session über nachhaltige Ernährung. Wir freuen uns, wenn ihr dabei sein mögt, und den Link zum Kartenvorverkauf, den findet ihr unter www.ndr.de/synapsen. Da könnt ihr natürlich auch die Studien nachlesen, die heute in der Folge zur Sprache gekommen sind. Und in 2 Wochen gibt es dann auch schon die nächste Folge hier im Kanal. Zu hören überall da, wo ihr sonst Podcasts hört. Und ganz besonders empfehlen wir euch natürlich ARD Sounds. Und was ihr da zum Beispiel sonst noch so hören könnt, das kommt jetzt. Bleibt also noch eine Weile dran. Ich bin Melanie Stinn. Empfehlt uns gern weiter an Menschen, die neugierig sind und was über Wissenschaft und Gesundheit lernen wollen. Bis ganz bald.
Alpha sein.
Als Alpha, ganz klar.
Alpha ist der Mann, du bist der reiche Typ, hast einen extrem strammen Körper, dein Bankkonto ist gefüllt, du hast Aura wie sonst was, ja, jeder sieht dich an.
Ich zeige, was ein Alpha-Mann ist.
Der Alpha-Mann. Stark, dominant, erfolgreich und mit einem klaren Feindbild.
Er will doch nur mich beschützen als Frau draußen nachts alleine. Was, wenn da ein Migrant kommt?
Die Journalisten Don Pablo Mulemba und Hendrik Bolz gehen rein in die sogenannte Manosphere.
Wir fragen uns, was ist gerade mit jungen Männern los? Und warum sind es oft Rechtsextreme, die ihnen Antworten geben?
Also sprechen wir mit jungen Männern. Im Osten, wo wir beide herkommen, und im Rest Deutschlands.
Alpha oder Opfer? Die neue Staffel des Podcasts Springerstiefel. Jetzt in ARD Sounds.